Die Deutsche Eiche im Münchner Gärtnerplatzviertel ist eine Traditionswirtschaft und als Treffpunkt für Schwule eine Legende. Rainer Werner Fassbinder hatte hier sein zweites Wohnzimmer. Queen-Sänger Freddie Mercury war lange Zeit Stammgast. Der Holzapfel von der Deutschen Eiche, ein schwuler Wirt und seine illustren Gäste. Heidi Wolf mit einer Lebensgeschichte, die auch die veränderte Haltung der Gesellschaft gegenüber Homosexuellen widerspiegelt.
Ich habe hier einen Brief mitgebracht von 1978. Da war ich gerade 21 Jahre alt. Und der ist von meiner Mutter. Neulich habe ich ihn eben wiedergefunden und ich würde mal ganz gerne vorlesen.
Dietmar Holzapfel, Wirt der Traditionsgaststätte Deutsche Eiche in München, streicht den Brief glatt, den er im November 1978 erhalten hat, vor fast 37 Jahren. Die ungeduldig erwartete Antwort der Mutter auf seine Mitteilung, dass er homosexuell sei. Eine erlösende Antwort.
Mein lieber Sohn, lieber Dietmar, als erstes möchte ich dir gleich deine Angst nehmen, ich könnte dich nicht mehr lieb haben. Du wirst immer mein geliebter Sohn bleiben. Da ändert sich doch überhaupt nichts. Natürlich war ich erst einmal ganz schön überrascht. Du hattest doch so tolle Freundinnen. Gerade Karin dachte ich, sei etwas Ernstes. Andererseits verstehe ich jetzt auch viel besser deine häufige Traurigkeit und es macht mich wiederum traurig, dass du nicht viel eher mit mir darüber geredet hast. Ich habe auch ein wenig Angst um deine Zukunft, denn du wirst es als homosexueller Mann immer schwerer haben als andere. Wichtig ist, dass du deinen Weg gehst und wenn du einmal Kummer hast, sollst du wissen, dass ich immer für dich da bin, ja? Hauptsache, du wirst glücklich.
Der Holzapfel von der Deutschen Eiche. Ein schwuler Wirt und seine illustren Gäste. Von Heidi Wolf.
Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserer Stadtführung heute durch das Gärtnerplatzviertel. Vielleicht gleich zu Anfang, das Gärtnerplatzviertel als solches gibt es gar nicht, denn das Gärtnerplatzviertel ist Teil des Stadtbezirkes München 2 und dieses Viertel heißt richtig Ludwigsvorstadt-Isar-Vorstadt. Das Viertel hat keine lange Vergangenheit, denn dieses Viertel war ursprünglich der Hofanger der Wittelsbacher. Es lag außerhalb der Stadt zwischen der Isar und den Vorstädten gelegen. Auf der anderen Seite war ja die Au ja eine selbstständige Stadt. Und man wusste, dass dieses Viertel irgendwann mal interessant werden würde.
1854 war es soweit, berichtet Stadtführerin Christa Diebel. Private Sponsoren, an der Spitze jüdische Mitbürger, steckten viel Geld in die Erschließung des neuen Stadtteils, der die Handschrift zweier berühmter Baumeister trägt. Friedrich von Gärtner und Leo von Klenze wetteiferten um Aufträge. 1865 wurde das Gärtnerplatztheater eröffnet. Ein Jahr vorher hatte in der Reichenbachstraße eine Gaststätte mit Herberge aufgemacht, die nach dem gewonnenen Krieg 1870-71 gegen die Franzosen den Namen Deutsche Eiche bekam. Eiche als Symbol für Kraft, Härte, Treue, ein Stück Ewigkeit. Und Deutsch war in dieser Siegeseuphorie besonders wichtig. Das Gasthaus, zu dem seit 1995 eine Schwulensauna gehört, ist die letzte Station auf der Tour durch das Gärtnerplatzviertel.
Ich nehme Sie jetzt mit hinein in dieses Lokal. Es wird Sie der Wirt, Dietmar Holzapfel, wird Sie erwarten und wird Ihnen ein bisschen was zum Haus erzählen und wird Ihnen vor allen Dingen zur homosexuellen Szene in München oder überhaupt, wie ein homosexueller Mensch lebt, erzählen. Wenn Sie Vorbehalte haben, stecken Sie es ein bisschen zurück. Ich denke, die Begegnung mit den Menschen wird Sie auf alle Fälle bereichern. Und ich darf jetzt das Wort übergeben an den Dietmar. Jetzt erzählst du was über dich.
Dietmar Holzapfel erzählt gerne, fängt bei den Schaukästen im Eingangsbereich an. Plakate erinnern an den Regisseur, Filmemacher, Schauspieler und Autor Rainer Werner Fassbinder, der am 10. Juni 1982 gestorben ist, mit nur 37 Jahren. Er war Stammgast in der Deutschen Eiche, wohnte gleich gegenüber in der Reichenbachstraße 12.
Fassbinder ist ja hier 1974 aufgeschlagen und hat sich dann sofort in den Armin, den Schankkellner, verliebt. Und fortan war das sein zweites Wohnzimmer. Und da hat er alle seine Bergfeste gefeiert, also wenn der Film halb fertig war oder eben auch am Ende eines Films. Und er hat auch die Sonja Reichenbach, die letzte Wirtin aus der Reichenbach-Ära, oft mit kleinen Rollen versehen. Auch den Armin übrigens.
Geschichten aus der Geschichte der deutschen Eiche. Ein Film vom Christopher Street Day 2014 läuft als Endlosschleife auf dem Monitor. Dietmar Holzapfel mit grellgrüner Perücke als Eiche verkleidet. Er zieht einen Handkarren mit dem Modell eines Denkmals für König Ludwig II. Hinter sich her.
Ludwig II. Ist für uns eine Ikone. Deswegen haben wir uns jetzt auch für dieses Ludwig II-Denkmal auf der Corneliusbrücke so eingesetzt. Er ist im gleichen Jahr, wie unser Haus gebaut worden ist, ist er auf den Thron gekommen als 18-Jähriger, also 1864. Man weiß heute ganz klar, dass er homosexuell war. Es gibt Briefe, es gibt sehr viele Beweise dafür. Aber er hat auch drunter gelitten. Denn er hat ja sein Königtum von Gottes Gnaden her abgeleitet gesehen. Und die katholische Kirche war natürlich immer gegen Homosexualität.
Sex zwischen Männern war Sünde, wieder natürlich Unzucht. Jahrzehntelang sogar ein Verbrechen. Schwule Männer kamen ins Gefängnis, verurteilt aufgrund des Paragraphen 175 Strafgesetzbuch. Der galt von 1872 bis 1994.
Ein Mann, der mit einem anderen Mann Unzucht treibt oder sich von ihm zur Unzucht missbrauchen lässt, wird mit Gefängnis bestraft.
1935 hatten die Nationalsozialisten den Paragraphen zusätzlich verschärft. Jetzt reichte schon ein Kuss oder eine zärtliche Berührung für eine Straftat. Höchststrafe 5 Jahre Gefängnis. Tausende homosexueller Männer kamen in die Konzentrationslager, mussten als Erkennungszeichen den rosa Winkel tragen. Und in der Zeit zwischen 1949 und 1969, als die Große Koalition endlich den Paragraphen reformierte, wurden in der Bundesrepublik Deutschland mehr als 50.000 sogenannter 175er rechtskräftig verurteilt. Eine Rehabilitierung ist bis heute nicht erfolgt. Dietmar Holzapfel hat sich zum Anwalt der Schwulen gemacht, weil er am eigenen Leib erlebt hat, wie schwer es fällt, sich als Homosexueller zu outen. Bei ihm war das Ende der 1970er Jahre, als er von Ingolstadt nach München umzog, um hier Lehramt zu studieren. Damals hieß er noch Rieger.
Für mich war damals die Türkensauna in der Türkenstraße, ehrlich gesagt, fast eine Lebensrettung. Also bis dahin war ich immer so leicht selbstmordgefährdet, würde ich mal sagen. In Ingolstadt dachte ich immer, ich bin der Einzige. Ich hatte einen riesen Freundeskreis, aber ich habe mich nicht getraut, mit jemandem drüber zu reden. Ja, also ich war wirklich in vielen Kreisen engagiert, also Schwimmverein, Tennisclub, Chor, Musik, alles Mögliche, Schülerzeitung. Aber das habe ich mir nicht getraut zu sagen.
In der Münchner Schwulenszene fühlte sich Dietmar Holzapfel aufgefangen. Er erlebte Männer, die so tickten wie er, lernte seinen späteren Adoptivvater Niki Holzapfel kennen und Sepp Sattler. Mit ihm ist er seit 37 Jahren zusammen, seit 2002 in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Beiden war bald klar, ihre Verbindung ist mehr als Sex.
Als ich Dietmar kennengelernt habe, dann habe ich gemerkt gehabt, du hast nicht nur irgendwie Lust auf einen Jungen, sondern du hast tatsächlich Liebesgefühle zu einem Mann. Und dann war mir klar, aha, du bist also doch schwul. Und dann habe ich aber sofort die Kraft gehabt, das meinen Eltern zu sagen, mich zu outen. Und die Mutti hat ganz toll reagiert und hat gesagt, na, ist ja toll, dann bleibst du mir wenigstens so ungefähr. Das war dann die typische Mutterreaktion. Und mein Vater hat am Anfang auch gesagt, das ist alles kein Problem und so. Aber wie dann Dietmar bei uns eingezogen ist, dann ist dann doch ein Problem geworden.
Der hat mich dann mal zu sich gerufen, gleich am Anfang, und hat gesagt, ihr müsst auseinandergehen um euer eigenes Seelenheil willen. Denn das ist eine Todsünde, was ihr lebt. Und dann habe ich geweint und habe gesagt, das kann ich nicht und bin gegangen. Und er hat dann zum Glück einen Pfarrer kennengelernt, der auch in der Berufsschule Religionsunterricht gibt. Und der hat ihm dann diese Sorgen oder diese Ängste genommen und dann hat er das akzeptieren können.
Ich bin in Giesing geboren, direkt unter der Giesinger Kirche. Darum war mein Vater so katholisch.
Das war Ende der 1970er Jahre, gut 20 Jahre bevor Klaus Wowereit im Juni 2001 in Berlin ein überraschendes Bekenntnis ablegte.
Damit auch keine Irritationen hochkommen, liebe Genossinnen und Genossen, ich sag's euch auch und wer es noch nicht gewusst hat, ich bin schwul und das ist auch gut so, liebe Genossinnen und Genossen.
Klaus Wobereit bewarb sich damals um das Amt des regierenden Bürgermeisters von Berlin. Mit dem spektakulären Outing wollte er verhindern, dass im Wahlkampf sein Privatleben an die Öffentlichkeit gezerrt würde. Das Bekenntnis galt damals als Feldversuch in Sachen Toleranz. Für eine Schlammschlacht eignete sich das Thema Homosexualität nicht mehr. Stoff für Witze lieferte es trotzdem. Und dann erst eine schwule Beziehung 20 Jahre früher? Das verlangte großen Mut und im Fall Holzapfel einige Umwege. Er war als Lehrer nach Füssen abkommandiert worden, stellte jedes Jahr einen Antrag auf Rückversetzung nach München, wo sein Freund wohnte. Nach dem vierten Mal hieß es, er komme nie zurück, außer er heirate. Das Lebenspartnerschaftsgesetz, das die sogenannte Homo-Ehe ermöglichte, gab es damals noch nicht, wurde erst 2001 verabschiedet. Dietmar Holzapfel heiratete eine Kollegin, um sein Ziel zu erreichen. Eine Ehe auf Zeit.
Ich habe dann hier eine Freundin gehabt, die war auch Lehrerin und da haben wir immer so Fortbildungen auch gemeinsam organisiert. Und sie kannte den Sepp, sie wusste, worum es geht und hat sich dann auf den Deal eingelassen, zu heiraten. Und ausgemacht war dann nach einem Jahr wieder Scheidung. Und ja, wir haben das gemacht. Wir haben sogar eine kleine Hochzeitsreise gemacht, weil man als Beamter 2 Tage freikriegt. Und waren wir in Rom. Ich wollte, dass sie halt auch was davon hat. Ja. Und dann kam ich tatsächlich sofort zurück nach München, war dann in Oberhaching als Lehrer. Und sie wollte aber dann die Scheidung nicht mehr. Und das war dann sehr kompliziert und hat viel Tränen gegeben. Aber nach weiteren 2 Jahren ist es dann doch gelungen.
Dietmar Holzapfel war gerne Grundschullehrer. Eine Entscheidung 1993 aber stellte sein Leben auf den Kopf. Der Eigentümer der Deutschen Eiche, Löwenbräu, wollte das traditionsreiche Gasthaus schließen und es in ein Bürohaus umwandeln. Es hagelte Proteste, 7000 Unterschriften wurden gesammelt. Unter diesen Umständen wollte Löwenbräu das Haus nur mehr loswerden, bot es Niki Holzapfel zum Kauf an. Der war in der Gastronomie tätig, ihm gehörten unter anderem die Diskothek Jeans und das Frisco. Weil er selbst keine Familie hatte und ihm der zielstrebige junge Mann aus Ingolstadt gefiel, adoptierte er Dietmar Rieger, der von da an auch Holzapfel hieß. Zusammen mit ihm und dessen Partner Sepp Sattler wollte er die Deutsche Eiche retten, als Schwulentreff längst eine Legende. Die Entscheidung fiel in eine denkbar ungünstige Zeit. Niki Holzapfel war todkrank.
Am Tag vor der Operation hat der Professor zu mir gesagt, also Ihr Vater wird es morgen überleben, aber er hat nur noch ein Jahr zu leben und sagen Sie es ihm nicht. Gut, das ist genauso gelaufen und er kam bald aus dem Krankenhaus wieder raus und dann kam er mit diesem Angebot daher von der Löwenbräu. Das waren immerhin 3,3 Millionen D-Mark für eine Bruchbude damals. Und wir hatten eben alle kein Geld. Also der Sepp hatte gerade sein Filmstudio hier in der Reichenbachstraße aufgemacht. Da steckte das ganze Geld in den Schneideanlagen und Kameras. Und der Niki hatte ein anderes Lokal erst aufgemacht, war auch kein Geld da. Und ich als junger Lehrer sowieso nicht. Ich hatte einen kleinen Bausparvertrag von 70.000 oder sowas. Und trotzdem haben wir es dann kaufen können damals. Und wir haben das praktisch voll finanziert. Allerdings zu fast 8% Zinsen. Also im Vergleich zu heute Wahnsinn. Am Anfang habe ich sehr schlecht geschlafen. Und da hatten wir auch kaum Urlaub machen können, weil das haben wir uns gar nicht getraut. Ja.
Als Beamter bekam Dietmar Holzapfel das Geld von der Bank. Erst mehr als 3 Millionen, dann noch einmal 2 Millionen D-Mark. Als erstes musste das Hotel, das zum Gasthaus gehört, dringend saniert werden. Nicht einmal zur Oktoberfestzeit ließen sich die Zimmer vermieten. Dusche und Toilette auf dem Flur, das wollten auch Schwule nicht mehr, die sich lange Zeit mit jeder Rumpelkammer zufrieden gaben. Hauptsache, sie bekamen angesichts der gesellschaftlichen Ächtung überhaupt eine Bleibe. Wirtin in der Deutschen Eiche war damals Sonja Reichenbach, die letzte aus der Familie Reichenbach, die 4 Generationen lang die Gaststätte geführt hatte. Ein unbekannter Gast, der 3 Tage lang tot im Hotelzimmer lag, brachte die neuen Eigentümer in schwere Nöte. Der Mann hatte sich mit einer Überdosis Heroin selbst getötet. Die Polizei stellte unangenehme Fragen.
Wo ist denn der Anmeldeschein? Dann hat sie gesagt, ja, das ist ein Montagsgast. Dann haben wir gesagt, ja, was heißt jetzt Montagsgast? Ja, am Montag haben wir Ruhetag. Und der, wenn anruft und sein Zimmer bestellt, dann sagen wir, du mach den Speisekartendeckel auf, da ist dein Schlüssel drin, Zimmer Nummer 13, 14, was auch immer. Nimm dir deinen Schlüssel raus und am nächsten Tag, am Dienstag, haben wir dann quasi wieder auf. Und dann kommst du und dann machen wir die Meldeformulare. So war halt das damals.
Dietmar Holzapfel und Sepp Sattler bekamen Panik. Sie fürchteten um die Konzession, hatten Angst, auf ihrem Schuldenberg sitzen zu bleiben. Jetzt nahmen sie die deutsche Eiche selbst in die Hand, wurden Wirte mit goldenen Händchen. Ihre Schwulensauna, noch heute eine Geldmaschine, füllte in den 1990er Jahren eine Marktlücke. Die Männer standen reihenweise an, um hineinzukommen. Die große AIDS-Welle war vorbei. In der AIDS-Politik hatte sich die CDU-Gesundheitsministerin Rita Süssmuth mit ihrem liberalen Kurs gegen Hardliner wie den Münchner CSU-Chef Peter Gauweiler durchgesetzt. Staatssekretär im Bayerischen Innenministerium und vorher Kreisverwaltungsreferent in München. Gauweiler galt als besonders harter Hund, wollte das Seuchengesetz anwenden, AIDS-Kranke kasernieren und Risikogruppen wie Homosexuelle zwangstesten lassen. Süssmuth setzte dagegen auf Prävention statt Ausgrenzung. Auch wenn Gauweiler mit seinem radikalen Kurs nicht durchkam, er schaffte es, die Strukturen der schwulen Szene in München zu zerschlagen.
Gauweiler hat ja die Saunen mehr oder weniger alle tot gemacht, geschlossen und haben wir gemerkt aus der Szene raus, es war ein unheimliches Bedürfnis da, dass es irgendwo wieder ein Badehaus, eine Sauna gibt, wo man sich trifft. Es ist ja nicht nur Sauna, sondern ist ja auch ein Szene-Treffpunkt. Und dann hat sie irgendwo im Keller was etabliert gehabt, aber das hat dann bald die Polizei wieder zugemacht. Dann hat sie gesagt, Mensch, das wär's doch was, wenn wir wieder eine schöne, sehr gepflegte Sauna irgendwo etablieren könnten. Und natürlich am besten bei uns im Haus, aber es gab keine Möglichkeit. Da haben wir die ganzen Nachbargrundstücke abgeklappert und durch Zufall war ein an uns angrenzendes Rückgebäude zum Mieten frei. Das konnte man anmieten zuerst und dann auf Leibrente kaufen, sodass es sich rentiert hat, dass wir da viel Geld investieren konnten und quasi in dem Rückgebäude der Deutschen Eiche vom Hotel Innenhöfe auskommen haben, Keller geschaffen haben und dann da erstmal so auf 800 Quadratmeter eben die Saunalandschaft integrieren konnten.
Bald sind es 1750 Quadratmeter. Ein Badehaus nur für Männer, Schwule vor allem, täglich geöffnet von 12 Uhr mittags bis 7 Uhr früh. Rund 11.000 Gäste kommen jeden Monat, an den Wochenenden pro Tag um die 500. Eine vergleichbare Sauna gibt es nur in Bangkok, erzählt Dietmar Holzapfel. Er hat keine Scheu, in einer kurzen Ruhezeit am Vormittag Besucher durch diesen speziellen Wellness-Tempel zu führen. Volkshochschule, Stadtreisen, Evangelische Akademie, Deutsches Bildungswerk und Gewerkschaft, sie alle nutzen das Angebot, einen Blick in eine Parallelwelt zu werfen. Auch Gastwirte aus ganz Bayern sind dabei.
Gerade bei dieser Gruppierung, also vom Hotel- und Gaststättenverband, die wissen auch gar nicht, wo sie hinkommen. Die machen so eine Trendtour und fangen in der Allianz Arena an und plötzlich sind sie dann mit dem Bus in der Reichenbachstraße und kriegen erst sehr kurzfristig dann gesagt, wo sie eigentlich landen und sind dann erstmal sehr verunsichert. Das ist so, dass sie einem erst gar nicht so in die Augen schauen können. Dann kriegen sie erst einmal ein Freibier. Das weicht dann schon mal etwas auf. Und dann, wenn wir darüber erzählen, und zwar ganz offen, ja, auch über Homosexualität natürlich, dann merkt man, man bricht etwas auf. Und am Schluss verabschieden sie sich, gerade dass sie einem nicht umarmen. Also da merkt man immer wieder, dass man schon Veränderungen schafft durch Offenheit.
Diese offensive Haltung hat Erfolg. In die Deutsche Eiche kommen inzwischen verstärkt auch szenefremde Menschen, essen im Restaurant, übernachten im Hotel, nehmen an der Bar auf der Dachterrasse einen Drink. Nur in der Sauna sind die Schwulen unter sich. Mit diesem Zugehen auf Heteros will Dietmar Holzapfel Vorurteile abbauen, an seinem Beispiel zeigen, dass Homosexuelle durchaus gesellschaftsfähig sind. Seine Lebensgeschichte spiegelt die Entwicklung in der schwulen Szene wider. Holzapfel und Sepp Sattler waren die ersten im Landkreis München, die eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingegangen sind. 2002 war das. Der Notar kam ins Rathaus in Taufkirchen, der Gemeinde, wo das Paar noch heute wohnt. Fotografen waren dabei, Reporter von Boulevardblättern und natürlich die Verwandtschaft.
Als wir die eingetragene Partnerschaft gemacht haben im Jahr 2002, da war der Ältere, der Paul, mein Neffe, noch im Kindergarten und hat dann gesagt, also er kann morgen leider nicht kommen, weil er seinen Onkel heiratet. Ja, wen heiratet er denn? Ja, seinen Seppi natürlich. Und haben alle Kinder gelacht und das nicht verstanden. Dann hat die Kindergärtnerin meine Schwester angerufen, ob das auch stimmt, was er da so erzählt. Weiß man ja nicht bei Kindern. Und dann hat die das bestätigt und dann haben die gleich einen Sitzkreis gemacht und darüber geredet, was es alles gibt. Dass es Liebe gibt zwischen Mann und Frau, zwischen Frau und Frau, aber eben auch zwischen Mann und Mann. Und das fand ich großartig, also dass die so reagiert haben.
Das ockerfarbene Gebäude hat 3 Stockwerke. Kleine Länderfahnen entlang der Fassade verheißen Internationalität. Die Regenbogenfahne signalisiert Schwulen und Lesben, dass sie hier willkommen sind. Die schwulen Wurzeln des Hauses hängen mit dem Gärtnerplatztheater zusammen, das 1865 eröffnet wurde. Die Eiche war von Anfang an eine Anlaufstelle für das Ensemble, erzählt Sepp Sattler.
Daher ist es wohl so, dass halt die Tänzer und die Schauspieler irgendwie nach der Vorstellung und davor und bei den Proben und so weiter gerne in der Eiche waren. Und die hatten ja nicht viel verdient. Und die Wirtsfamilie damals, wie so eine Mutter, war das für die Company. Und das kriegen wir so aus allen Geschichten mit, dass dann die mal zeitlang wieder umsonst gewohnt haben. Und dann haben halt die dann eine Suppen gekriegt und dann haben sie halt mitgeholfen, das Gemüse einzuputzen. Also da war immer Stammtisch, das war das halbe Gärtnerplatztheater anscheinend. Also das war eine Familie. Und die vom Gärtnerplatztheater haben sie dann insofern bedankt, dass sie dann Inszenierungen, die gerade live waren, in das Deutsche Eich hinein verlegt haben.
Die Wirtsfamilie Reichenbach hatte ein großes Herz für das Bühnenvolk. 1945 übernahm Ella Reichenbach zusammen mit ihrer Schwägerin Toni die Deutsche Eiche. Die Wirtinnen waren liberal, genossen die Künstleratmosphäre. Der Rosa-Mythos wuchs. Die Gaststätte wurde in München der 1950er und 1960er Jahre zu einem der wenigen schwulen Szenelokale. Ein Schutzraum für Homosexuelle, die sonst in Parks und öffentliche Bedürfnisanstalten auswichen, um heimlich Gleichgesinnte zu treffen. Denn Sex unter Männern war noch immer strafbar. Die resolute Ella Reichenbach schützte ihre Gäste. Als sie gefragt wurde, warum in ihr Lokal nur Homosexuelle kämen, antwortete sie:
Das stimmt gar nicht. Bei mir verkehren 90% Künstler und 10% von Frauen enttäuschte Männer. Mama, just
killed a man. Mit Rainer Werner Fassbinder als Stammgast kam auch die Filmszene. Freddie Mercury in den 1970er und 1980er Jahren, einer der bedeutendsten Rocksänger, Mitbegründer, Komponist und Leadsänger der Band Queen, fühlte sich in der Deutschen Eiche wohl.
Freddie Mercury ist in den 80er Jahren nach München gekommen, hat hier produzieren lassen in Musicland, in dem legendären Studio, und hat sich dann auch in einen Münchner verliebt, in einen Kollegen vom Sebastianseck, der Wirt. Hat dann hier gelebt mit seiner Busenfreundin Barbara Valentin, am Schluss in der Pestalozzi-Straße. Und er war aber leider dann einer der ersten prominenten AIDS-Toten.
Freddie Mercury, der sich nie zu seiner Homosexualität bekannt hat, starb 1991 in London an AIDS. Die Deutsche Eiche als Anlaufstelle für Prominente, das ist auch heute noch so. Dietmar Holzapfel geht vorsichtig mit Namen um, denn Schwulsein kann auch heute noch mit Nachteilen verbunden sein.
Also wenn der jetzt, sagen wir mal, Theaterdirektor ist, dann ist das ja überhaupt kein Problem. Aber gerade in bestimmten Branchen wie Autobranche oder so oder Sport, Fußball, ja, oder du lebst am Land, da ist es auch noch wieder anders als in der Stadt. Oder du bist verheiratet, lebst ein Doppelleben, das gibt es leider auch immer noch, ne? Und da bist du dann abhängig davon, dass du dann in die Stadt fährst und anonym bleibst. Und das gibt's also nach wie vor.
Dietmar Holzapfel hat schon Dramen erlebt. Zum Beispiel, wenn sich Vater und Sohn in der Schwulensauna begegnet sind und keiner von der sexuellen Orientierung des anderen wusste. Die Betreiber der Eiche kennen auch Ehepaare, die sich arrangiert haben. Sie kommen gemeinsam in die Gaststätte. Er geht in die Sauna, sie zum Shoppen. Am Abend fahren sie gemeinsam nach Hause, erzählt Sepp Sattler.
Ja, die Natur ist bunt. Wir kriegen heute halt das Leben pur mit, wie es halt so spielt, in allen Facetten. Und das ist pur, unverfälscht. Da kriegst du eigentlich die bunteste Versionen des Lebens geliefert.
Bunt ist auch Dietmar Holzapfel. Hemd in knalligem Pink zur orangen Hose, grüne Jacke. Er trägt diese Kleidung voller Selbstbewusstsein. Schwule müssen nicht in Sack und Asche gehen, lautet seine Botschaft. Er mischt sich überall ein, schreibt fast täglich Leserbriefe, geht bei den Anti-Baigida-Demonstrationen an vorderster Stelle mit, ist für die Rosa Liste aktiv, Stadtführer und Netzwerker. Er nutzt den Einfluss, den er als Anwalt der Schwulen hat. In Wahlzeiten werben vor allem Kommunalpolitiker um rosa Stimmen. Vertreter aller Parteien kommen dafür in die Deutsche Eiche. Die Betreiber der Deutschen Eiche interessieren sich für Kunst, sponsern das Gärtnerplatztheater und das Deutsche Theater. Sie haben das Klenze-Denkmal gestiftet und wollen erreichen, dass auch das Monument für Ludwig II. Auf der Corneliusbrücke wieder entsteht. Apropos Ludwig II. Mit ihm soll auch der Begriff schwul zusammenhängen.
Er umgab sich mit sehr gut aussehenden Soldaten, großgewachsenen, in schicken Uniformen. Und das waren die leichten Reiter. Und die hießen auch, natürlich wie alles französisch benannt, chevaux légers. Und das haben aber die Münchner oder die Bayern nicht so richtig aussprechen können oder wollen. Sie haben auf jeden Fall immer gesagt, ach, der Ludwig und seine Schwulischen. Und vermutlich kommt eben daher das Wort schwul, denn das ist seit 1900 etwa als Synonym für homosexuell nachweisbar.
Schwule sind eine interessante Zielgruppe für den Tourismus. Doppeltes Einkommen, keine Kinder. Die Stadt München hat das schon vor Jahren erkannt und ist Mitglied in der International Gay and Travel Association, einem weltweit organisierten Verband. Als Vertreter Münchens treten Dietmar Holzapfel und Sepp Sattler bei den Jahrestagungen auf. Die Rollen zwischen ihnen sind klar verteilt. Sepp Sattler ist der Macher, zuständig für alles Handwerkliche und Technische. Über seinen Partner sagt er:
Er kann härter verhandeln wie ich. Er handelt mit der Bank die Kredite aus, die wir brauchen. Er ist vor allem, wir sagen immer, die Rampensau. Er ist ein Verkaufstalent und vor allem ein Kommunikator, wie er besser eigentlich gar nicht sein kann. Und wir sind super gut vernetzt mit allen möglichen Vereinen, Verbände, Institutionen, Presse und so weiter. Und da gibt's keine Agentur, die das besser machen könnte, weil er natürlich mit Herzblut und mit seinem Charme und mit seiner Begeisterungsfähigkeit das optimal ausfüllt, diesen Job, den er nicht bezahlt kriegt.
Vom Lehrer zum Wirt, zum erfolgreichen Unternehmer. Dietmar Holzapfel hat die Wende in seinem Leben geschafft, gemeinsam mit seinem Lebenspartner. Heute gehört ihnen als künftiger Alterssitz eine Luxuswohnung in Münchens teuerster Immobilie, in The Seven in der Müllerstraße 7, im Turm des ehemaligen Heizkraftwerks. Der Blick aus den bodentiefen Fenstern im 12. Stock ist spektakulär. Von hier haben sie ihr Lebenswerk im Blick, die Deutsche Eiche.
Der Holzapfel von der Deutschen Eiche, ein schwuler Wirt und seine illustren Gäste. In der Reihe Land und Leute hörten Sie eine Sendung von Heidi Wolf, die auch die Erzählerin war. Die Zitate sprachen Beate Himmelstoß und Friedrich Schloffer. Ton und Technik Lydia Schön, Regie und Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature des Bayerischen Rundfunks 2015.